Also wir stürzen uns jetzt in die erste Nacht hinein. Und die ist eben am meisten.
Es geht dann bis zur vierten Wohnung.
Genau. Da gibt es jetzt auch unterschiedliche Erfahrungen, weil ich natürlich oft gefragt werde, wann fängt die erste Nacht frühestens an und wann fängt die erste Nacht spätestens auf und wann fängt die zweite Nacht frühestens an und wann hört die zweite Nacht spätestens an. Da gibt es ziemlich gute Erfahrungen, aber eben der Mensch ist individuell und es ist auf jeden Fall fix so, dass man nicht gleichzeitig in der ersten und zweiten Nacht sein kann. Ja? Also das ist logisch. Das heißt, es kann sein, dass der Batalier schon in der zweiten Wohnung in der ersten Nacht war. Am Ende der dritten Wohnung war er schon mit der ersten Nacht fertig. Und die Adrienne braucht länger, ja, zum Beispiel. Ja, kann sein. Oder umgekehrt, ja, das wissen wir nicht. Und es ist auch nicht schlechter, wenn man länger braucht. Und es ist auch nicht besser, wenn man kürzer braucht. Sondern es ist der individuelle Weg für jeden Einzelnen. Da gibt es kein besser und schlechter und kein fleißiger oder braver und weniger brav oder heiliger und unheiliger. Das ist der Prozess, den Gott ganz individuell mit jedem Menschen ganz persönlich geht. Genau, der Weg des Heiles. Danke. Ja. Wunderbar, ganz schön formuliert, was den Menschen zum Heile dient. Und wenn es der Reinhard Bicher zum Heile dient, wenn er bis zum letzten Zipfel der vierten Wohnung noch in der ersten Nacht herumkrummelt, ja, weil es notwendig ist, ja, weil er sonst nicht kapiert, der Reinhard, ja, dann ist es richtig so. Ja. Und bei anderen, der braucht es nicht, der kann schon schneller fertig sein und ist auch schon schneller weiter. Und das ist natürlich schon so, warum ist es denn gut, dass wir schneller weiter sind? Warum ist es gut, wenn wir in der Heiligkeit voranschreiten? Wir könnten auch sagen, wir gehen ganz brav und ganz in Ordnung in der zweiten Wohnung. Wir sind immer ewig verliebt und sind der Urtreu, aber heiraten tun wir nie. Ja, auch okay. Aber es ist halt.
Du sind wir zölibatär.
Zum Beispiel, ja. Ja, eh. Also, nein, es geht darum, wie führt mich Gott, ja? Und habe ich eine Sehnsucht nach mehr? Und natürlich, je weiter ich komme, desto tiefer wird es, ja, und desto stärker wird es. Und es steigt, je weiter ich in die Wohnungen raufkomme, steigt auch die Gebetskraft. Das ist auch entscheidend. Ob ich ein Vater unser bete und inzwischen an die Kuchen denke, ja, ist ein Unterschied. Oder ob ich ein Vater unser bete und der ganze Himmel betet mit. Das ist ein Unterschied. Und ich kann an Vater unser runterratschen, ja, und da habe ich gar nichts davon. Ja.
Genau. Ja, aber also, ich kann wirklich andächtig.
Genau, und ich kann, der Bruder Klaus von der Flühe, ja, der ist immer gewaltfrei nach Einsiedeln. Das ist doch, ist schon auch so 3-4 Tage, so wie immer erzählt, circa, ja. Und er hat aus dieser ganzen Wallfahrt, nur 4 Tage, hat er nur den ersten Teil von Vater unser geschafft. Ja. Mehr hat er nicht hinkriegt, weil er so tief in diesem letzten Teil des Vaterunsers drin war. Also der hat schon, glaube ich, ganz, ganz intensiv und kräftig gebetet. Ja? Weil sonst wäre er schneller fertig gewesen. Gut, also das heißt, wichtig ist, man kann nur in einer Nacht gleichzeitig sein. Diese Überschneidung heißt nur, wann es halt für Menschen beginnen kann. Die zweite Nacht fängt fix nicht vor der vierten Wohnung an. Gibt es nicht. Also du kannst die zweite Nacht nicht in der dritten Wohnung haben. Verständlich? Also ja. Ihr seht es da eh. Die zweite Nacht ist fix passiv. Und die erste Nacht kann aktiv sein und passiv, kann nur aktiv sein und am Ende von der dritten Wohnung, also im aktiven Bereich, auch abgeschlossen sein. Das gibt's. Oder sie kann theoretisch auch am Übergang sein. Dritte und vierte Wohnung ist der Übergang von aktiv zu passiv. Was heißt das? Ich werde immer mehr hineingezogen ins Gebet, ich komme immer in die Stille, komme immer mehr auch vom betrachtenden Gebet weg hin zum ersten Schauen, zum tiefen Gebet der Ruhe, Gebet der Einfachheit, wo ich einfach innerlich verweile und einfach bei Gott bin, ja? Aber noch selber das übe, selber mache. Ich werde noch nicht so richtig reingesaugt, sondern ich bemühe mich noch zu sagen, möchte jetzt in Ruhe sein, ich bin jetzt still vom Herrn, ich öffne meine Hände für ihn, bin da. Das ist alles so der, noch dieser Übergang, ja? Aber ich lasse auch schon los, ich übe mich schon in die Passivität ein, aber mit meinem Willen noch, und ich versuche aktiv mich in die Passivität hineinzulassen, ja? Das muss ich üben. Und das ist genau dieser Übergang zwischen dritter und vierter Wohnung. Und da kann es auch noch sein, dass an diesem Übergang dann die erste Nacht erst beginnt und auch schon wieder am Ende der vierten Wohnung aus ist. Habe ich dann irgendeine Wohnung verpasst, wenn ich inzwischen in der Nacht bin? Nein, sondern das muss man sich so vorstellen, das ist wie so ein Einschub. Das ist wie halt, wenn ich jetzt heute Abend noch beginne, Brot zu backen, dann kommt die Nacht, dann mache ich nicht weiter. Und am nächsten Tag in der Früh mache ich dann weiter, dann ist schon der Sauerteig ist dann schon gegangen und dann kann ich morgen fertig machen. Also ich unterbreche sehr wohl die Wohnungen und schiebe, und es schiebt sich die Nacht hinein, weil sie halt die Nacht dann kommt. Die kann ich jetzt auch nicht steuern. Ich kann also sagen, so jetzt bin ich bereit für die Nacht, ja, sondern die Nacht kommt einfach. Oder habt ihr schon mal die Nacht aufhalten können? Ne? Wer kann die Nacht aufhalten? Keiner. Wenn sie kommt, kommt sie. Und dann kann ich nur durchgehen. Ich kann dann motzen und kann mich ärgern, dass es nicht mehr ausgeht. Ja? Und kann dann im Finstern herumrennen und mich anhauen. Ja? Oder ich kann akzeptieren, dass die Nacht kommt. Sowohl bei der ersten wie bei der zweiten. Wenn ich jetzt bei der zweiten Nacht noch kurz, wann die beginnt, also die ist sicher nur passiv, beginnt frühestens am Beginn der vierten Wohnung und endet fix am Ende der sechsten Wohnung. In der siebten Wohnung gibt es fix keine Nacht mehr. Das heißt, das ist auch eine absolute Grenze. Wer in der siebten Wohnung ist, fällt auch nicht mehr zurück. Wer in der siebten Wohnung ist, wird auch wenig sündigen. Also wer so tief in Gott ist, wird keine schwere Sünde mehr begehen. Lässlicher vielleicht schon noch. Ja? Der Stolz stirbt ja auch nach Franz von Sales, ist eine Viertelstunde nach dem Tod. Also der wird schon noch bleiben. Wir sind jetzt deshalb nicht sündenfrei in der siebten Wohnung. Aber wir sind schon ganz, ganz ausgerichtet auf Gott und in einer ganz starken Gebetskraft. In der siebten Wohnung werden alle Gebete, das ist nicht von mir, also alles, was ich sage, ist jetzt nicht mein Wissen sondern, oder meine Erkenntnis, sondern das, was in den Heiligen steht. In der siebten Wohnung werden alle Gebete von Gott unwiderstehlich erhört. Gott muss förmlich die Gebete in der siebten Wohnung erhören, weil er so angezogen ist von unserer Hingabe. Das ist eben genau das, Geist Gottes und menschlicher Geist ist verbunden und wir haben den Kanal mit unserem roten Dreieck da. Also das heißt, warum gehen wir zu besonders heiligen Menschen? Weil wir wissen, wenn die für uns beten, dann ist es nachher besser, das wird erhört. Und das ist nicht, weil der jetzt da, weil der das jetzt selber schafft, sondern weil der so in der passiven Gnade ist, dass Gott durch ihn ganz stark wirkt. Ganz stark wirkt. Das heißt, die zweite Nacht muss am Ende der sechsten Wohnung aus sein und in der siebten gibt es keine Nacht. Es sind nur wenige in der siebten Wohnung leider, weil wir uns oft so lange in der zweiten Nacht aufhalten, ja? Wenn wir in der zweiten Nacht sind. Ja? Da verändern sich ganz, ganz viele. Ja? Weil es eben besondere Herausforderungen gibt, auf die ich heute jetzt nicht mehr genau eingehen werde. Das werden wir das nächste Mal dann machen im Jänner. Wann ist der Jänner, der
15. Jänner, Samstag, 12. Jänner von 10 bis 18 Uhr. Und auf dem Zettel steht 15. 10 bis 18
Uhr. Also 12, Samstag, 12. Jänner, 10 bis 18 Uhr. Und da machen wir die zweite Nacht. Wahrscheinlich nicht ganz in der Früh, da werden wir ein bisschen anders beginnen, sonst ist das Einstieg zu steil, aber wir werden es am Nachmittag. Und der Pater Lier wird wieder Messe feiern? Super.
Schön.
Super.
Ja, haben Sie mir schon zugesagt.
Danke. Freut mich.
So sein.
Genau, da gibt es. Ja, genau. Alles mitnehmen. Da kann es auch gern durchgeben. Gleich.
Doch, weil ich danach werde, das sind erst ein bisschen mit der Mitte
zusammen.
Genau. Wir haben eine Gedanke, das ist eine passive Sache.
Nein,
das ist aktiv.
Genau. Aber das ist sehr gut, dass Sie es fragen. Also ganz, ganz richtig, dass Sie es fragen. In der Bibel steht zum Beispiel, sehen sollt ihr sehen, aber nicht erkennen. Hören sollt ihr hören, aber nicht verstehen. Das ist genau ein Bild für die erste Nacht. Weil wenn ich jetzt oberflächlich glaube, na, ich habe es eh schon verstanden, ja, und ich kann das eh alles, ich kapiere das eh alles, ist die Gefahr groß, dass man der liebe Gott dann erklärt, da ist gar keine Ahnung. Also er nimmt es mir weg, um auch meinen Stolz auch ein Stück zu brechen, was ja wieder eine Gnade ist. Genau. Genau, damit ich mir, ganz genau.
Ja.
Und in dieser ersten Nacht ist trotzdem noch durchaus mein aktives Bemühen gefragt, dass ich wieder sage, okay, jetzt habe ich erkannt, ich erkenne gar nichts.
Ja.
Oder der Sokrates sagt eben, ich weiß, dass ich nichts weiß. Das ist ja schon eine Erkenntnis. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Weil andere sagen, na, ich weiß, dass ich super viel weiß.
Wow.
Naja, es sagen viele, die hochmütig sind oder die Gescheiten, ja, die sagen, na, ich weiß so viel.
Ja.
Und der Sokrates, der auch ein Stück da auch diese Demut auch gelebt hat, ja, das hat ihm gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß, und dann setzt er nachher dazu, aber viele wissen nicht einmal das. Das ist, also das, man muss schon mal recht weiß sein, dass man weiß, dass man nichts weiß. Dann weiß man schon einiges. Ja? Und das ist eben auch das Spannende in den Nächten, dass vieles in Frage gestellt wird, wo ich mir bisher sicher war. Deshalb ist auch in beiden Nächten immer ein Thema die Angst, wo ich mir dann denke, na, das träume ich nicht, und wahrscheinlich mache ich alles falsch, dann wird auch mein Selbstwert geschwächt, ich habe dann auch das Gefühl, ich bin dumm zu allem, oder ich kapiere das nicht, oder ich kriege dann Schuldgefühle, ich bin im falschen Weg, ja, keiner versteht mich, ich bin der Einzige, der das so empfindet. Wahrscheinlich
die anderen sind schon viel weiter.
Ja, genau. Oder die anderen sind, das ist jede demütige Variante. Es gibt auch die Variante, ne, die anderen sind alle deppert und ich bin der Einzige, der es kapiert. Der kann
genau,
auch sein. Ne? Ja, es gibt beides. In der ersten Nacht. Wir sind jetzt nur in der ersten Nacht. Ja? Und das ist auch wieder das Spannende. Es gibt vor allem Frauen, die haben eher so Schuldgefühle und haben eher das Gefühl, sie sind die Schlechten und die anderen sind viel besser. Und manche Männer haben das Gefühl, naja, sie sind die Einzigen, die es kapiert haben und die anderen sind die Depperten. Ne? Also das gibt es auch. Und da sehen wir schon, bei der ersten Nacht ist es noch einfacher als bei der zweiten. Man kann nicht so einfach sagen, so und so ist, und wenn ihr jetzt überall, was ich sage, ein Hackerl macht, dann wisst ihr, okay, also das war's, ja?
Ja.
Sonst wäre es leicht.
Es ist da wichtig, dass ich einen guten geistlichen Begleiter habe.
Ganz genau.
Und dass er nicht selber gerade in der Nacht ist.
Nein, noch nichts. Ja. Wenn er in der Nacht ist, der wird dann geführt. Ja. Also das habe ich erfahren. Aber ich glaube, dass das einfach...
Es stimmt beides, was ihr beides sagt.
Aber
ja.
Das ist so stimmt, die sind ja eigentlich, wenn man es so logisch denkt, müssten ja alle Geistlichen,
mindestens. Hoffentlich.
Manche können es vielleicht noch von dort beenden.
Genau.
Aber sie sind mindestens in der zweiten
Nacht. Wäre super.
Ich bin nicht berechtigt, über den zu
reden. Nein, das nicht, aber wir haben trotzdem die Aufgabe, uns orientieren zu dürfen.
Ja, das schon.
Und zum Beispiel jetzt auch die Priesterweihe oder die Ordensprofess, ja, sollte bei jedem Priester, auch wenn er gar nicht charismatisch ist und Jesus anders erfahren hat, als wir in unseren Glaubensgruppen es erfahren haben, sollte er zumindest die dritte Wohnung geschafft haben. Ja? Also eine Priesterweihe ist eine Ganzhingabe. Ja? Also, aber es gibt Priester, die leben auch in der Priesterweihe nicht die Ganzhingabe, ja? Sondern die machen das nur, weil sie Karriere machen wollen. Ja? Gibt es leider. So furchtbar es ist. Ja? Aber was ich damit sagen will, ist, grundsätzlich, wenn er ehrlichen Herzens ist und nicht Karriere machen will und nicht das macht aus anderen Gründen, ja, dann ist die Priesterweihe jedenfalls Ende der dritten Wohnung. Und dann ist der Priester, wenn er startet, auch in seiner Armut, weil das ist ja auch für ihn eine Riesenherausforderung, dann ein alter Christus, kein alter Jesus, sondern ein anderer Christus. Alter ist lateinisch und heißt ein anderer Christus. Also das heißt, in Person Jesu Christi zu sprechen, zu handeln, Messe zu feiern, das führt einem auf jeden Fall in eine Passivität. Das heißt, wenn der Priester einen geistlichen Weg geht, ja, und wirklich auch treu im Gebet ist, kommt er spätestens, eher meistens schon früher, hoffe ich, ja, aber spätestens bei der Priesterweihe in die dritte Wohnung und dann gleich in die totale Armut, durch meine Hände wird Christus gegenwärtig, boah, das ist nur passiv. Das bin nicht ich. Das macht Gott durch mich.
Ja.
Also von daher ist und auch ein Ordensweg, auch bei Ordensschwestern, ist auch ähnlich, ja? Wo sie eben ganz hineingeführt werden, dann auch in die Demut und die Armut durch den Gehorsam auch oft ihnen dann Dinge auch genommen werden, wo sie es nicht verstehen. Ja? Und in der Ehe ist auch so, dass man denkt, den habe ich geheiratet, das ist ein Wahnsinn. Ja? Und trotzdem, weil ich ihn geheiratet habe, ja, komme ich dann trotzdem tiefer und ich ist meine Aufgabe, ihn zur Heiligkeit zu führen und umgekehrt, dass ich auch durch den Partner zur Heiligkeit führe, hätte man nie gedacht. Ja? Aber ja, genau so ist, also wenn es gültig ist, es kommt ja auch nochmal dazu, wenn die Ehe gültig ist, dann wirkt das Sakrament. Wenn die Ehe sowieso nicht gültig geschlossen ist, wirkt das Sakrament nicht. Und wenn ich nicht in der Lage war, gültig zu heiraten, oder wenn vorher schon eine Naturehe entstanden hat, brauche ich mich nicht wundern, wenn das Sakrament der Ehe nicht wirkt. Das ist bei der Priesterweihe anders. Ja? Wenn ich mich dazu entscheide, mich zum Priester weihen zu lassen, und der Bischof sagt ja, dann wirkt es. Das ist auch ein Riesenunterschied.
Ja.
Gut. Das ist auch noch wichtig, das so zu sehen. In diesem, das, genau, ihr seht es hier, das ist W1a, W1b, W1c. Ja? Das ist immer die Wohnungen und die Nächte sind immer in A, B und C eingeteilt. Das findet man dann oft auch in der Literatur, wenn was zitiert wird. Ihr seht ja den Bogen. Das ist die erste Wohnung, das ist die zweite Wohnung, die dritte Wohnung, die vierte Wohnung, die fünfte Wohnung, die sechste Wohnung und da ist W7 ist die siebte Wohnung. Die hat keine Einteilung mehr, weil wenn ich in der siebten Wohnung bin, bin ich quasi schon irdisch am Ziel. Da gibt es kein A, B und C mehr. Auch bei den Nächten gibt es auch A, B und C. Und ich weiß nicht, wo das ist, kommt das? Egal, aber es kommt dann später. Und ich sage nur ganz kurz, was ist A? A ist immer
der Beginn.
Genau, richtig. A ist immer der Beginn. Und wenn wir uns jetzt die Nacht vorstellen, was ist der Beginn der Nacht? Geht dämmern. Die Sonne geht unter und es wird von ganz hell immer finsterer. Genau, immer finsterer. Und das geht ziemlich schnell. Wenn ihr mal einen Sonnenuntergang zuschaut, ja, in der Ebene, ja, boah, zack, ja, also das heißt, und auch, oder wenn ihr euch vorstellt, ein Tunnel, ja, wenn ihr in den Tunnel reinfahrt, ja, ist noch hell und dann, wenn ihr reinfahrt, seid ihr dann ziemlich schnell drinnen im Tunnel und dann ist ziemlich schnell finster. Das heißt, der Beginn der Nacht ist schnell und ihr nehmt es fix immer wahr. Das ist das Tröstliche. Man kann sich eben orientieren, dass man weiß, A ist, also ihr merkt es auch den Übergang von den Wohnungen, wenn ihr da eben jetzt drauf hinschaut. Warum merkt ihr es? Weil ihr merkt, das steigt einfach ein. Ja? Also es geht plötzlich da die Sonne unter. Ja? Oder ihr seid plötzlich in einer anderen Wirklichkeit. So kann man sich orientieren. Der liebe Gott hat uns eben Zeichen gegeben, aber die Zeichen muss man halt hören lernen und sehen lernen. Und das Schöne ist, durch die Heiligen, wenn du halt mehrere Heiligen zusammenliest und zusammenschaust und dann das Puzzle zusammenlegst, dann kriegst du ein ganz gutes Bild. Ja? Wenn du nur einen Heiligen liest und den nur halbert, dann kriegst du möglicherweise kein gutes Bild, weil dann durchblickst du es eben nicht. Ja? Ich sage auch nicht, dass man es jetzt immer ganz durchblicken kann, aber man kriegt so eine Ahnung. Ja? Von Sehen und ein Stück erkennen. Ja? Von Hören und ein Stück verstehen. Ganz verstehen und ganz erkennen, wie es erst in der siebten Wohnung. Doch, in der siebten Wohnung.
Ja, ja. Das ist wieder Mio Parada, ne?
Genau, Mio Parada ist wahrscheinlich auch.
Der ist das siebte. Genau. Sicher. Ich meine, das sieht ja was von 2000.
Genau. Stimmt. Der hat dann sicher auch die Gaben. Auch was man nicht verwechseln darf, siebte Wohnung heißt nicht unbedingt, dass man deshalb alle prophetischen Erkenntnisse hat. Und es kann niemand prophetische Erkenntnisse haben, ohne in der siebten Wohnung zu sein. Das gibt es auch.
Also das heißt, es gibt auch die Kenntnisse vom Teufel.
Genau. Ja klar, ich meine, das sowieso. Die ganzen Esoteriker haben ja zum Teil auch richtige Erkenntnisse, aber das Ergebnis ist immer dann ganz, ganz falsch. Das stimmt. Aber grundsätzlich in der siebten Wohnung habe ich dann auch Erkenntnisse und auch prophetische Erkenntnisse, das sicher, aber ich kann schon vorher Kenntnisse haben und bin trotzdem nicht mehr Sittenbund. Und ich kann Erkenntnisse haben und überhaupt keinen Weg Gottes gehen, sondern mit Hilfe von Dämonen Erkenntnisse kriegen. Die nicht alle falsch sind, aber dann im Endeffekt dann doch ganz falsch sind. Und da braucht es eben die Unterscheidung der Geister von jemand, der sie auskennt. Genau. Gut, das heißt, also der Beginn, das ist ganz wichtig, auch für eure geistliche Unterscheidung. Wenn die Sonne untergeht, geht sie schnell unter, wenn ihr in den Tunnel reinfahrt, wird es schnell finster. Damit merkt ihr, es ist eine neue Phase angebrochen. Was ist dann?
Finster.
Dann ist ziemlich lang finster.
Dann ist lang finster.
Genau, ja. Mitternacht. Ja. Die Mitternacht ist ziemlich lang, ja. Also, ja. Ihr seid dann ziemlich lang in B. Ja. Das ist der, also immer dieser mittlere Teil, ja, ist ziemlich lang.
Da kann auch die Angst
haben. Genau, da kommt dann die Angst und vor allem, also wenn ihr jetzt wirklich, das ist auch mal empfehlenswert, einen Sonnenuntergang zu beobachten, ja, und einfach sitzen zu bleiben, bis wirklich ganz, ganz finster ist. Mhm. Und das ist lang, das ist trotzdem noch lang. Mhm. Es ist trotzdem noch lang, ein winziger
Streifen.
Ganz, ja genau, bisschen ist immer noch. Ja. Aber bis pumpfinster ist, braucht es. Ja. Und dann ist lang pumpfinster. Pumpfinster. Und diese Mitternacht, dieser Teil B, da weiß man dann oft nicht, wenn man keine Orientierung hat, wenn keine Sterne sind, wenn man keine Uhr hat, verliert man jedes Zeitgefühl und das ist dann auch die Phase, wo man sich eben am schwersten auskennt. Ja. Sobald man Licht am Ende des Tunnels sieht oder sobald die Sonne genauso wie sie untergegangen ist, ganz, ganz, ganz fein.
Oder ihr Haus wird zu diesem Licht hinten.
Ja, genau, genau. Also wenn die Sonne dann ganz vorsichtig wieder aufgeht, und die Sonne geht noch lange nicht auf, aber es ist schon ein ganz zarter Zimmerstück.
Ein Amen.
Genau, ganz mini. Dann wird es ein bisschen heller, dann wird es noch heller. Und bis die Sonne dann wirklich aufgeht, ja, ja dann bin ich eh schon draußen. Ja, dann habe ich schon geschafft. Und der Teil C, eben diese Morgendämmerung. Morgendämmerung fängt an, wenn dieser ganz, ganz, ganz zarte Schein kommt. Ja. Und ihr merkt sofort den Unterschied, deshalb ist es auch mal lohnend für euch, einmal so früh aufzustehen. Jetzt ist es nicht so arg, jetzt reicht es, wenn ihr um 4 aufsteht, ja, und wirklich diesen zarten Schein erwartet. Das haben viele Heilige gemacht, ja. Manche Heilige haben es sogar so gemacht, die haben sind im Westen mit erhobenen Händen gestanden, bis die Sonne ganz weg war und haben eben Christus verabschiedet, ja, und quasi ins Grab begleitet, dann haben sie sich umgedreht und sind so lange stehen geblieben und haben nicht geschlafen. Also das müssen wir jetzt nicht machen, aber auf jeden Fall so früh aufstehen, dass wirklich noch bumm finster ist. Und wenn die Sonne dann aufgeht, dass man sofort das winzigste Licht schon entdeckt. Und das ist gut in einer sternenlosen Nacht, aber so, dass man trotzdem weiß, dass die Sonne aufgeht, weil sonst, wenn es total neblig ist, dann siehst du noch weniger. Ja. Und zum Nebel komme ich dann eh auch noch, aber leider gibt es einen Nebel auch noch, ja, auch in der geistlichen Nacht. Aber es gibt Nächte, die sind wenige Sterne und trotzdem geht dann die Sonne auf, weil nämlich so ein hohe Wolken sind, aber also am Horizont sind keine Wolken. Ja. Das wäre das Ideale zum Üben, ja. Aber es ist wurscht, ihr könnt es auch mit Sternen üben. Und das ist eben auch der Trost. Der liebe Gott schickt eben die Sterne, die er nur reflektiert, also entweder sie leuchten selber, das ist das eine, ja, oder eben, es wird eben reflektiert, wie zum Beispiel beim Mond das Licht. Ja. Und damit haben wir auch eine Lichtquelle, eine indirekte Lichtquelle. Das gilt auch für die Nächte. Wir können uns manchmal an indirekten Lichtquellen orientieren, aber nicht immer. Wir können damit nicht fix rechnen. Wie so wie beim Wetter. Wir können nicht sagen, na, es war ausgemacht, dass jetzt da immer der Mond scheint und so weiter. Der Mond zum Beispiel ist eben, wenn Neumond ist, dann ist gar nichts. Ja? Und dann musst du mal warten, bis er wieder kommt. Ja? Und wir wissen nicht, das ist bei der kosmischen Wirklichkeit wissen wir ja, wann er wiederkommt, alle 28 Tage. Ja? Aber bei der geistlichen, genau, wissen wir es, die Wolken sind mal hier, mal nicht. Wir
wissen nicht, wann sie der Nebel hilft.
Genau. Aber das mal zu üben, diese ganz, ganz, ganz langsame Morgendämmerung. Ja? Und dran zu bleiben, nicht dann sagen, wie wird und alles ist fad und so, ja? sondern zu sagen, na, ich bleibe jetzt dran, ja, und ich begrüße Christus, der immer mehr kommt, immer mehr kommt, immer mehr kommt. Und was das dann für eine Freude ist, wenn Christus die Sonne dann wirklich ganz, ganz klein, und ich sehe zum ersten Mal die Sonne. Und dann, wie stark denn die Sonne wird, wenn es der Tag ist. Da kann ich gar nicht mehr reinschauen. Ja. Aber ganz am Anfang, wenn das erste Zipfel dann da ist, dann kann ich schon noch reinschauen. Und vielleicht kann ich sogar noch länger reinschauen, je nachdem, wie die Luftspiegelung ist. Aber das zu üben, ist eine wichtige Grundübung, dass man die Nächte ausmacht. Warum ist es so eine wichtige Grundübung? Weil wir können an der Natur Dinge üben, damit man es geistlich auch leben können. Das ist eben auch dieser Weg der Askese, und im Frühjahr haben die Menschen leichter einen geistlichen Weg gehen können, weil sie mehr mit der Natur gelebt haben. Ja. Deshalb sind auch Landwirte viel sensibler für Gott, weil sie merken, was für ein Wunder das ist, dass eben die Saat wächst und wie sehr der Landwirt immer noch trotz vielen Hilfsmitteln in der Hand Gottes ist wegen dem Wetter. Ja.
Naja.
Schon noch, aber gläubige Bauern sehr wohl.
Ja, ich glaube schon, dass es der Bauern ist, das ist heute schon sehr
gut. Ja, sicher. Mhm. Aber du kannst als Bauer leichter mit der Natur gehen und mehr an Gott glauben, weil du siehst, wie sehr du in der Hand Gottes bist. Ja? Also ist eine größere Hilfe, als wenn du völlig abgekommen bist von der Natur und in einem Hochhaus wohnst und sonst viel weniger spürst. Ja?
Das ist ja schon ein Wunder, nicht, wenn ein Samen in die Erde liegt und es wächst.
Richtig, ganz genau. Das
kann ich daheim im Garten mit einem Hochbeet haben.
Ja, stimmt, kann ja. Ist eh super, ja, auf jeden Fall. Ja. Aber wenn das Hochbeet nichts wird, verhungert es nicht. Wenn die Existenz von Bauern abhängt, wenn es nicht regnet und er keine Bewässerung hat und so, dann schaut es anders aus. Ja? Wenn ihr Hochbeet nichts wird, genau. Ja, muss man durch, aber das geht dann ans Eingemachte. Und das ist auch wichtig, die Nacht geht immer ans Eingemachte. Ja? Mhm. Es ist nicht so, dass ich sage, naja, ich habe immer Hochbeet, aber ich immer wurscht, wenn es nichts ist. Ja? Das ist eine kleine Nacht, ja? Aber die gescheite Nacht, ja, die geht immer ans Eingemachte. Und das ist eben das Existenzanalytische von Viktor Frankl eben. Da geht es immer ums ganze Leben, da geht es um die komplette Existenz. Wo ich weiß, also da geht es um alles oder nichts. Und in dieser Nacht, erste und zweite Nacht, geht es immer um alles. Und ich habe immer das Gefühl, dass ich ganz Gott verliere. Dass ich gar nichts finde. Dass es jetzt echt aus ist. Und dass ich aus den Ängsten nie mehr rauskomme. Und dass ich aus der Depression überhaupt nicht mehr rauskomme. Und dass das eh alles bisher Blödsinn war, was ich gemacht habe. Hat eh keinen Sinn. Gibt's. Und die Nacht ist dann echt, wenn ich wirklich verzweifelt bin, wenn ich sage, naja, ich glaube eh, passt eh, ja, und wird eh alles gut, und so schlimm ist es nicht, dann bin ich noch nicht wirklich drin, dann bin ich noch immer wahrscheinlich in A, ja, wie es dünkler wird, in der Dämmerung. Gut, also ihr seht, hier ist eben der Bereich, der aktive Bereich, hier ist der passive Bereich. Die Nacht für die Sinne ist maximal bis in der vierten Wohnung. Es kann hier die zweite Nacht kann eigentlich im ganzen passiven Bereich sein. Und es gibt, wenn man die erste Nacht erledigt hat, hat man dann eine Zeit lang wieder eine Wohnung. Und dann erst fängt die zweite Nacht an. Bei manchen wird es kürzer sein, bei manchen wird es länger sein. Je nachdem, wie stark man auch im Prozess ist und wie sehr man sich auch einlässt auf Gott. Erfahrungsgemäß, ich weiß nicht, was der Batalier durch seine jahrelange seelsorgliche Erfahrung sagt, erfahrungsgemäß hast du nur eine kurze Phase, wo du in einer Wohnung bist, wo du wieder entlastet bist und entspannt bist, aber Gott hat irgendwie Sehnsucht, dich schneller durchzuführen, und meistens bist du nicht allzu lang in einer Wohnung, sondern meistens bist du dann schnell wieder in der Nacht. Ist zumindest in der heutigen Zeit eher so. Ob es früher anders war, weiß ich nicht. Ja? Die Therese von Avila sagt, dass man durchaus längere Zeit hat, wo man Ruhe hat von der Nacht. Ja? Aber ich erlebe es anders. Aber ich weiß nicht, wie du es siehst, Badalia. Okay. Oh. Wenn die erste Nacht fertig ist, ob dann die zweite Nacht schon bald beginnt. Ja.
Ja.
Ist auch individuell natürlich. Ja, ja, stimmt. Sicher verschieden.
Ich
glaube,
ich habe das wirklich ganz gefühlt.
Genau. Ja, danke. Danke, dass Sie es fragen. Ja. Also die Wohnung, ganz wichtig, ich habe es noch nicht gesagt. Ja. Völlig richtig. Die Wohnung ist die Gebetserfahrung ohne Nacht, wo eben diese Themen sind. In der ersten Wohnung geht es um die erste Umkehr, dass ich Gott kennenlerne. In der zweiten Wohnung geht es um die Entscheidung zu festigen, um die Treue zu Gott, dass ich beginne, die Messe zu gehen, dass ich beginne zu beichten, ja? Dass ich beginne, Gott zu lieben und treu zu sein. Ja? In der dritten Wohnung geht es um die Ganzhingabe, Lebensübergabe, Leben im Geistseminar, zweite Umkehr, zweite Hinkehr. Das heißt, ich gebe unwiderruflich Gott mein Leben und will nur noch mit ihm gehen. Das ist in der dritten Wohnung. In der vierten Wohnung ist dann der zweite Umkehrweg, wo sich dann eben das bewahrheitet oder nicht, dass ich wirklich, Gott ist der Herr meines Lebens. Oder sage ich, naja, da nicht und da auch nicht und da auch nicht. Ja? Dann habe ich es noch nicht vollzogen, die dritte Wohnung. Ja? Dann bin ich noch in der zweiten. Ich kann nämlich auch nur wieder zurückgehen. Also die Theresa beschreibt es in der inneren Burg. Ich kann in der Wohnung gehen, schaue mich um, denke mir, naja, lieber Tone, ja, und gehe wieder zurück in die, und ich kann auch sogar rausgehen. Wieder. Ich kann auch wieder den Glauben verlassen. Indem ich außerhalb von der Schwelle, außerhalb von der Burgmauer wieder rausgehe und dann wieder draußen. Und der Böse zieht einen natürlich raus. Also in der ersten und zweiten Wohnung, wissen wir ja selber, ist schon noch ein Sog, wieder rauszukommen. Ja. Nicht zu glauben und nicht in die Kirche zu gehen und sind nicht so wichtig. Und manche waren schon in der zweiten Wohnung, vielleicht kurz vor der dritten, und sie dachten, nein, das ist doch nichts, die lassen es. Ja. Ist jetzt mühsam. Und da gibt es eine Verlockung draußen und keine Ahnung, materielles oder irgendwas anderes oder Karriere oder ich bin wichtig und toll und groß und dann gehe ich wieder. Oder ich habe eine Scheidung oder ich habe eine Krankheit und sage, also das ist mir jetzt mühsam mit Gott. Ja. Ich mache es lieber selber. Draußen bin ich wenigstens sicher, ohne Gott, und ich weiß, was ich für mich habe und kämpfe selber. Hilft dir selbst, sonst hilft dir keiner, so in diesem Motto, und ich bin mir selbst der Nächste und tschüss. Gibt's. Und Stefan begleitet ganz, ganz viele Sterbende, jahrelang schon, hat er unglaublich viel Erfahrung, und da kann es auch sein, dass man dann auch im Sterben sagt, also das ist mir zu mühsam, mich jetzt mit Gott zu beschäftigen, ich lasse es. Gibt's, furchtbar. Aber manche brechen dann auch durch, manche gehen dann auch die Wohnungen im Schnellverfahren durch. Ja? Aber es gibt auch welche, die sagen, ich lasse mich da gar nicht drauf ein, bis zum letzten Atemzug will ich damit nichts tun. Und ja, also die vierte Wohnung, fünfte, sechste Wohnung ist ganz passiv, wo es eben, habe ich ja bewusst erst nicht gesagt, weil es auch jetzt da wahrscheinlich auch zu sehr verwirrt würde, da bleiben bei der ersten Nacht, das mache ich dann das nächste Mal genau. Ja. Gut, so. Jetzt, das ist auch noch wichtig, ihr seht, in der ersten Wohnung habe ich noch sehr viel Eigenes, was ich alles Tolles kann. Ich bin stark, ich bin gescheit, ich bin schön, ich bin liebenswert, ich bin kräftig und so weiter und so weiter. Ich kann es, ich mag es, ich will es, ja. Habe ich noch sehr viel, Gott gibt mir da noch sehr viele Möglichkeiten, dass ich an Gott glaube, ja. Und dass ich predige, ja, oder was auch immer, ja. Oder dass ich Gott die Ehre gebe. Ja? Also immer ich.
Der Nebuchadnezzar hat den ganzen Weinberg abgebrannt, alles. Alles war hin. Ja, die ganze Ernte, fast glaube ich auch, und fast eine Million Thema.
Ja, aber das war noch am Anfang. Ne?
Das war in der zweiten Nacht von ihm. Ne? Ja, und da musste er sich auf den Gott
verlassen. Aber da sind wir da schon da oben.
Der dann alles gegeben hat. Ne?
Eben, aber da sind wir schon oben.
Weil er gesagt hat, du liebst den Weinberg, du liebst deine Berge mehr, also ja, deine Felder
und
deine
Orangenplantagen
mehr. Ja.
Genau. Also am Anfang kann ich noch viel selber machen und dann seht ihr, ist so eine richtige, Gott kriegt immer mehr Raum in meinem Leben. Immer mehr. Ja? Und da in der Mitte ist wieder der Übergang, wenn ihr euch erinnern könnt. Und da ist die zweite Nacht, da ist irgendwo die erste Nacht und Gott nimmt immer mehr Raum ein. Ja? Und ich immer weniger. Gott muss wachsen, ich aber muss kleiner werden. Oder mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was hilft zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir. Nimm mich mir, das musst du mal sagen. Ja? Nimm mich mir, also dann nimm mir meine Natur und gib mich ganz zu eigen dir. Mach mich ganz zu.
So wie lange nicht verstanden.
Ja, nimm mich mir, also nimm mir sogar meine Natur weg. Das musst du mal zusammenbringen. Ne? Mhm. Weil da denkt sich jeder, ich bin nicht deppert. Ja? Ich meine, ich bin froh, wenn ich gesund bin und gesunde darfst du mir nicht nehmen und überhaupt. Mhm. Ja?
Aber er nimmt dann schrittweise alles weg. Immer genau. Und immer wieder genau. Stücke. Also mir fällt dann noch was ein.
Und, genau, und es bleibt der freie Wille. Ich kann immer Nein sagen. Mhm. Ich kann immer Nein sagen. Er macht mit mir diesen Bogen nicht ohne meinen Willen. Wenn ich da sage, na, kannst du ihn gerade tun, lieber Gott, bremse, ja? Dann bleibt er stehen. Und wenn ich ein Leben lang bremse, bleibt er ein Leben lang hier stehen. Und er zwingt mich nicht zur nächsten. Er legt mich immer ein. Aber wenn ich sage, sicher nicht, lass mich in Ruhe, lass mich die nächsten 100 Jahre in Ruhe, wird er mich nicht über den Tisch ziehen. Wir Menschen haben die Gefahr zu manipulieren. Und das ist eben eine Lieblingsübung. Bei der Adrienne kann ich es ja machen, ja? In ihrer Manipulation. Ja? Ich kann jetzt sagen, jetzt, wo die Adrienne jetzt so in der Auslage sitzt, möchte sich da bitte hersetzen. Ja? Sie weiß es jetzt schon und sie macht es nicht. Ja? Aber wenn jemand gutmeinend ist, und wir Christen sind ja alle gutmeinend, ja? Viele hätten sich jetzt hergesetzt. Gell? Wenn ich sage, bitte setz mich doch her. Ja? Wir haben sicher viele gesagt, naja, wenn es der Ficker sagt, das bricht man den Stein aus der Krone. Ja? Aber im Endeffekt ist die Gefahr der Manipulation. Und Gott manipuliert mich. Der hat mir schon geeicht. Also, Gott manipuliert nicht. Wir Menschen haben einen eigenen Willen und wollen gerne den anderen unseren Willen einladend aufzwingen. Manchmal wollen wir es auch nicht einladend aufzwingen. Auch die Erziehung, warum geht oft die Erziehung schief? Weil wir unseren Willen aufzwingen und gar nicht wissen als Eltern, ob das echt im Willen Gottes ist. Ob das echt Gott jetzt vorhat mit den Kindern. Und wenn wir mehr in der Liebe sind, spürt das Kind, das auch noch einen oft direkteren Zugang hat, ob das jetzt ihm gut tut oder nicht. Und viele Kinder sind auch schon verschüttet, ja, durch Pornografie oder was immer, ja, damit spüren sie es dann auch schon wieder weniger. Es ist dann schon wieder doppelt gebrochen. Ja. Und viele Kinder haben ja schon in der Volksschule ersten Kontakt mit der Pornografie. Ja? In der Pause. Ja? Irgendeiner hat ein Handy mit und schon wird in der Klasse, wenn die Lehrerin draußen ist, in der Volksschule, sich den Porno am Handy angeschaut. Und damit wirst du halt schon in die Sünde reingezogen, noch vor der Erstbeichte. Ja? Und das beichten sie dann gar nicht, weil sie gar nicht wissen, dass es Sünde ist und so weiter. Und so geht es halt dann weiter. Ja? Und so macht es halt viele, viele Sünden im Laufe des Lebens, wo du gar nicht beichtest, weil du gar nicht drauf kommst, dass es überhaupt Sünde ist. Ja? Und dadurch ist erstens wird die Manipulation viel anfälliger und zweitens spürst du nicht mehr, was ist eigentlich das, was Gott will. Also durch jede Sünde wird die Erkenntnis verdunkelt. Und durch jede Sünde bleibst du auch stecken und kommst auch nicht weiter. Das ist auch ganz wichtig zu wissen, weil wenn ich jetzt da so sündige, dass ich sage, na, also Gott gebe ich sicher nicht mein Leben, weil ich habe Angst oder weil ich will nicht jetzt den Ruf, den ich spüre, auch tun, sondern ich will lieber was anderes machen. Ja, ja, Gott wird es dann nicht mit manipulieren und sagen, setz dich daher, sondern der wartet. Der wartet so lang, bis ich merke, ah ja, da fällt dich ja hin, stimmt ja. Ah ja. Und dann muss ich auch mutig sein. Ich muss vielleicht sogar manchmal mich da hinsetzen, auch wenn ich mir denke, das ist peinlich und eigentlich wieso und ich muss vielleicht sogar was gegen die Eltern tun oder ich muss sogar vielleicht was tun, wo ich mich exponieren muss, wo es mir unangenehm ist, wo ich mich geniere, wo ich das Gefühl habe, ich mache jetzt was, wo ich scheinbar gegen die Liebe verstoße, ist aber nicht gegen die Liebe, sondern es ist wirklich eine viel tiefere Liebe, sondern ich kann so einen Begriff haben von Liebe, alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Ich kann auch, also oft ist die Liebe klar und ehrlich und wahr, und aber in einer Demut, die trotzdem eine Freiheit gibt. Ja. Und da seht ihr schon, da sind wir schon ganze Zeit in einem Unterscheidungsbereich. Ja. Liebe ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Liebe kann auch wehtun, aber sie ist viel, viel, viel weitsichtiger und viel mehr wegschauend von sich. Ja? Und Friede von Eierkuchen, um des Friedens willen, machen wir da Eier dabei und man wurscht. Ja? Hauptsache ich habe Ruhe. Also zum Beispiel jetzt bei der Kindererziehung, ich lasse die Kinder Videospielen und mir ist egal, hauptsächlich aber Ruhe, ich setze stundenlang vor dem Fernseher. Das ist dann eine Form der Liebe, ja. Ich lasse die Kinder tun, was sie wollen und damit sind sie weg vom Schuss. Ja. Aber auch falsch ist zu sagen, weg vom Video und ich reiße ihnen das Handy weg und so, das ist genauso nicht Liebe. Ja. Sondern es geht darum, sich mit den Kindern zu beschäftigen, mit ihnen einen Prozess zu gehen, damit sie erkennen, dass immer Videoschauen nicht gut ist. Aber hin und wieder können schon ein Video schauen, aber sie müssen selber lernen, was ist ein Gewaltvideo und was ist ein Porno und was ist aber eine
super.
Ja, was ist eben gut? Was ist eben gut zum Anschauen, wie zum Beispiel das Superbuch. Ja? Also wo kann ich auch in der heutigen Zeit mich auch mal entspannen dürfen und wo kann ich mir was anschauen dürfen, was okay ist, ja? Und wo kann ich auch Freude empfinden und wo ist eine Freude gut und wo ist eine Freude schlecht? Also diese Unterscheidung, die braucht man da, ja. Und wir sind immer noch, ihr merkt es, wir sind immer noch im aktiven Bereich. Im passiven Bereich gibt es diese Unterscheidungen alle nicht mehr, da habe ich einen anderen Unterscheidungsprozess. Und es kann sein, dass ich im kurzen Ausblick in die zweite Nacht, dass ich in der zweiten Nacht auch riesige Angst habe. Und da kann ich aber nicht so leicht sagen, aha, das ist deshalb so wie in der ersten Nacht. Ja? Na, die zweite Nacht ist ganz anders als die erste Nacht. Und das ist das Blöde. Ja? Wenn wir auf Erfahrungen zurückgreifen könnten, wäre es ja einfach. Aber die erste Nacht unterscheidet sich signifikant von der zweiten Nacht. Erstens unterscheidet sie sich aktiv und passiv. Es ist genau das Gegenteil. Zweitens unterscheidet sie sich, weil ich einmal im psychischen Bereich bin, rotes Dreieck, und bei der zweiten Nacht bin ich in der unsterblichen Seele, die mir gar nicht verfügbar ist, die aber warum auch immer entwickelt wird, ich sage nicht gereinigt. Ja? Gereinigt wäre ich in der ersten. In der zweiten wäre ich nicht mehr gereinigt. Johannes von Kreuz spricht bei der zweiten Nacht überhaupt nichts mehr von Reinigung. Sondern da wäre ich umgestaltet. Da wird noch einmal diese unsterbliche Seele verwandelt. Noch einmal größer gemacht. Also die wird umgebaut. Und deshalb bin ich eh froh, dass wir heute nicht über die zweite Nacht reden, weil es ist eh gut, wenn wir mal die erste Nacht verdauen, ja? Bis zum Jänner. Und weil wir müssen uns bei der zweiten auf eine ganz andere Gesetzmäßigkeit einstellen.
Nein, das finde ich lustig. Ja.
Und die erste Nacht ist schon schwierig genug. Warum? Weil man alles aus der Hand genommen kriegen. Ja? Alles, was uns bisher wichtig war, wird in Frage gestellt oder müssen wir loslassen.
Ja.
Alles, was wir uns super erarbeitet haben, auch in aller Demut und aller Bescheidenheit, auch alle Gebetsübungen, auch alles, wo wir gemerkt haben, ja, das ist super und das passt und der geistige Begleiter hat mich unterstützt und ich gehe da wirklich einen guten Weg, merke ich auf einmal, bin ich jetzt falsch, weil mir das nicht mehr wichtig ist? Nein, es muss mir eh noch wichtig sein. Und dann merke ich aber, ja, peinlicherweise, es ist mir nicht mehr wichtig, was mache ich jetzt bloß, ja? Dann gehe ich zum geistigen Begleiter und sage, ich kann nicht mehr beten. Ne? Und dann sagt er, ja, bemühe dich mehr. Ja, ja mache ich was, aber es wird nichts. Ja? Und ne, dann muss ich noch mal bemühen. Dann bemühe ich mich gehorsam. Ja? Und dann merke ich eben in dieser Reinigung der Sinne, das, ja, ich reiche nicht mehr hin. Klassisches Beispiel, ich habe immer ganz gern Rosenkranz gebetet und habe das so schön betrachten können und es war einfach tief und ich habe urgern in der Gemeinschaft gebetet und so weiter. Ja. Und jetzt bete ich am Rosenkranz, also ich spreche nicht von mir, ich sage nur ich. Ja. Und jetzt bete ich am Rosenkranz und merke auf einmal, ich bringe keinen Rosenkranz mehr zusammen. Ja. Ich bleibe da stecken, ich hänge, ich kann nicht mehr gescheit betrachten. Ja, ich kriege keinen Rosenkranz zusammen. Ja. Ich bin unfähig zu beten. Ich habe da eine Gebetszerstreuung und ich denke an Gott und die Welt. Also nicht an Gott, sondern nur an die Welt. Ja. Oder an Hilfs und Kunst. Ja. Oder ich bin irgendwie, ich bleibe hängen beim ersten Gesatzl bereits und bin aber schon zu tief bei dem ersten Geheimnis und habe aber trotzdem das Gefühl, ich habe gar nichts betrachtet. Ja? Ich bin eingeschlafen, kann auch sein. Ja? Und da ist dann wieder zu unterscheiden, bin ich wirklich eingeschlafen oder war ich eigentlich eh da, aber war irgendwie ganz bei ihm. Habe ich einen Frieden, habe ich keinen Frieden und der Friede ist gerade in der ersten Nacht noch ein ganz wichtiges Kriterium. Und dann brauche ich aber eine neue Definition von Frieden, weil es kann sein, wenn ich sehr streng strukturiert bin, dann ist für mich Friede nur, wenn ich was leiste. Und wenn ich jetzt merke, boah, ich kann keine Leistung mehr vorweisen, bin ich natürlich unfrieden, denke ich mir, wow. Ja? Oder wenn ich merke, ich fühle mich sicher, ich fühle mich gut, dann ist die erste Nacht geglückt. Dann bin ich am richtigen Weg. Und die erste Nacht ist eben dann so, dass ich merke, ich bin gar nicht mehr zufrieden. Und es passt nicht, mir verschwimmt das alles. Mir ist alles da. Ja, ich käme nicht mehr aus, mir das ist in Hand genommen. Alles das, was ich vorher verstanden habe, verstehe ich jetzt nicht mehr. Und ich bete den Rosenkranz wie ein Esel. Ja? Also ich, wie ein Automat, genau, ist furchtbar. Und ich schmiere mich dann beten und denke, boah, ich muss so viel Anlässlicher beten, boah, und ich kriege es überhaupt nicht mehr hin. Das führe ich jetzt auf. Ja? Und dann gehe ich wieder zum Seelenführer und der sagt, naja, treu bleiben. Sag ich, ja, tue ich eh, aber was heißt das? Ja? Ich kenne mich nicht mehr aus, was heißt treu bleiben. Ja? Und weil treu bin ich, aber ich merke, dass das kotzt mich sogar an. Ja? Mich kotzt Beten an. Das falsch verstandene Beten, weil Gott will mich schon in eine andere Gebetsweise führen. Ich hänge aber noch in der jetzigen Gebetsweise fest. Ja? Lauter solche Sachen. Und wenn ich da jetzt in der Tiefe drin bin und sage, nein, aus, das war schon immer so, das bleibt so und fertig und da wird jetzt nichts geöffnet, sondern da wird nur noch weiter durchzogen und Schluss jetzt und
das ist das Ich.
Ja genau, dann ist das Ich total stark und dann hole ich mir noch Kraft vom geistigen Wärter, der sagt, ja genau, treu bleiben, sage ich, ja genau, treu bleiben, ja? Und ich schlage die Gebetsgnade tot. Ja? Der Vater Buch spricht immer davon, die Gebetsgnade bloß nicht totschlagen. Und dann kann es wirklich passieren, dass ich, sagen wir, ich bin in der ersten Nacht und ich bleibe da irrsinnig lang hängen und dann dauert diese Mitternacht irrsinnig lang. Ja? Solange ich die Gebetsgnade totschlage und aus und ich werde auch gelacht und ich bin wirklich ein Frommer, ja? Komme ich nicht und nicht weiter. Und der liebe Gott hat alle Zeit der Welt, leider. Ja. Der hat so viel Geduld, das halte ich überhaupt nicht aus, weil ich denke mir, na bitte, was ist jetzt? Ja? Und erst bis ich loslasse, bis ich endlich meine Waffen aus der Hand gebe, nämlich meine Gebetswaffen, ich bin stark im Gebet, bis ich die Gebetswaffen aus der Hand gebe, braucht es vielleicht Jahre. Und Gott hilft mir dann eh, der schickt mir dann Ängste, der schickt mir dann eine Depression, der schickt mir dann Einsamkeit, der schickt mir dann Krankheiten, also schickt, er lässt zu, ja, weil ich so stur bin, ja, und ich sage dann, na, das wäre auch noch wegbeten, ja, also mich ruft jetzt oft meine Frau, die hat auch zuerst am Beginn noch jetzt angerufen, und sagt, das Spätensfest, das ist ganz wichtig jetzt, und ich sage, ja, das Wichtigste ist einmal loslassen und lassen sich hineinfallen, ja, na, das müssen wir schaffen, ja, bis ich das schaffe loszulassen, kann sein, dass ich alt bin. Ja? Und dann komme ich gar nichts weiter. Ja? Dann bin ich, das ist nämlich auch wichtig, das ist ganz wichtig. Ich komme nicht in eine höhere Wohnung, solange nicht die erste Nacht abgeschlossen ist. Wenn ich ein Leben lang aktiv umeinander renne, wie ein aufgescheuchtes Händel oder wie ein wilder Hirsch, ja? Um beide Geschlechter zu erwischen, ja? Heißt es, ich bleibe hängen. Und das ist furchtbar. Der liebe Gott sagt, bitte, ich möchte euch endlich weiterführen, endlich in die höheren Wohnungen, aber ihr lasst das Aktive nicht los. Ihr klammert euch ans Aktive mit einem Krampf, das Ärger nicht geht. Und das ist oft unsere Gefahr, der guten Christen, dass sie das Aktive nicht loslassen.
Ja, ich glaube, dass wir in unserem Tun immer sagen, ich mag, wir sollen den Heiligen Geist mehr in uns wirken.
Stimmt. Hoppla. Macht nichts. Also ich sehe sie schon.
Ich habe ja noch eine Frage zur Kindheit. Also prägt sich Kindheit schon damit, dass man für niemanden betet oder auch das nicht betet in meiner Kindheit?
Ich kann immer für mich beten, aber jetzt geht es darum, bin ich dann beleidigt worden, wenn er mein Gebet nicht erhört? Oder sage ich, Jesus, du weißt eh alles, bringt eure Bitten jetzt mit Dank vor Gott, dann brauche ich für mich gar nicht mehr beten, weil ich weiß, er weiß eh, was ich brauche.
Und er weiß auch wann.
Und er weiß auch wann und er weiß auch, wie es in der Welt ausschaut. Und trotzdem liebt er es, wenn ich mit ihm Hand in Hand gehe und sage, schau Jesus, ziehst du auch diese Not. Ja? So wie die Mutter Gottes. Ja? Die Mutter Gottes hat auch nichts anderes gemacht, als wie mit Jesus mitzugehen und zu sagen, sie haben keinen Wein mehr. Sagt dann, ich glaube, sie wissen, dass sie keinen Wein mehr haben. Ja? Aber trotzdem war es urwichtig, dass die Mutter Gottes es gesagt hat. Ja? Also die Miterlöserschaft ist so wichtig. Ja? Wir gehen Hand in Hand an der Hand Gottes und sagen, schau Jesus, siehst du sich auch, aber nicht im anschaffenden Ton, sondern im mitliebenden Ton. Und die Mutter Gottes hat eben, Ekla war ja auch ihr Sohn, aber wir können uns auch so an Gott Vater so anhalten, ja, und sagen, hey, schau Papa, ich so, siehst du es nicht auch? Und er sagt, natürlich sehe ich es auch, aber gut, dass du es auch siehst. Ich nehme dich mit, wir sollen ja Gott ebenbildlich nehmen, er will uns mit reinnehmen.
Ich muss immer wieder sagen, dein Wille geschehen, nicht der meine. Sonst ist immer ich wieder im Vordergrund. Ja. Und wenn ich mir aber in seine Hände fallen lasse, sagt er, du weißt, das ja eh nicht so drauf. Ja? Und dann wird er tun, aber auf seine Art und Weise.
Und dann geht es darum, dass ich nicht die Hand losreiße, sondern dass ich bei der Hand bleibe. Und ich sage, natürlich, ich gehe weiter mit dir. Du wirst schon wissen, wo du mich hinfährst. Genau. Wie es auch in der Bibel steht, ihr werdet dann eben selber, also jetzt kannst du noch selber hingehen, wo du wolltest, ja, erster Bereich, aber dann später wirst du gegürtet werden und andere wird dich dort wohin führen, wo du nicht hin willst. Ja. Passiver Bereich, ja. Und dieses Hinführen, wo du nicht willst, heißt, danke Jesus, dass du mich dorthin führst, wo ich nicht will, weil du weißt, es ist viel besser. Und ich lasse deine Hand gar nicht los, ich gehe urgern mit dir weiter. Ja, und du kannst mich hinführen, wo du willst, völlig wurscht. Und wenn ich noch hier bin, sage ich, naja, aber bitte, ich möchte jetzt schon pünktlich da sein, ja, weil ich habe um 14 Uhr ausgemacht. Ja? Und dann hat der Barbara gesagt, na bitte, Barbara, wäre ein bisschen schneller vorne, ja? Und das geht sich nicht aus. Ja? Und so, na, und Jesus wird schon wissen, warum ich jetzt länger beten soll. Ja? Wird schon okay sein. Also ich will jetzt da nicht schönreden. Und das ist auch vielleicht mein Anteil der Schuld, dass ich es nicht besser vorher vorbereitet habe. Doch, na sicher, ich hätte mich auch besser vorbereiten können, ja, und hätte so 34 schon aussuchen können, wie es die Frau Dr. Rauner gemacht
hat. Ich habe es jetzt auch das Gute nicht auszudrücken. Ich habe gesagt, zum Heiligen Geist, ich bin das sicher nicht hin.
Ich bin nicht von Schuld freigesprochen, ja? Auch wenn ich in einer höheren Wohnung bin, es geht auch immer dann darum.
Wir vergeben dir.
Danke.
Ja, das ist halt schon. Du musst doch nicht immer befreien.
Genau.
Das darf man auch.
Was sagt sie?
Man muss nicht perfekt sein.
Genau, das ist auch ein wichtiger Punkt, danke. Der Perfektionismus ist sowieso der Weg, mit dem, wo ich sicher falsch bin.
Genau.
Aber gleichzeitig, wenn ich sage, ich brauche gar nicht perfekt sein, ist genauso falsch, wie wenn ich sage, ich muss perfekt sein. Also auch hier wieder beide Extreme bringen nichts. Ja? Ich muss mich schon bemühen. Also wenn ich sage, ist doch wurscht, wenn ich komme. Ja, das soll beten, genau, das wäre komplett falsch. Aber das habe ich nachweislich nicht gesagt. Aber zu sagen, boah, und Wahnsinn, und so, ich habe mich ziemlich aufgeregt, ja, ist nicht auch nicht richtig. Ja.
Aber ich sehe genau. Schon
passiert. Ja, eben, aber das will ich damit nur sagen, weil es ein konkretes Beispiel ist, dass man da noch im aktiven Bereich sind. Im passiven Bereich kann ich sofort einstimmen und wär so im Gebet gewesen, dass...
34
bekommen. Gut. Damit schließt sich jetzt der Kreis und ich würde sagen, wir beenden jetzt und schauen, dass wir 5 Minuten Pause machen und herrichten. Und dann die Messe. Was auch die Möglichkeit ist, erfreulicherweise, ist, dass man in der Tauferneuerung bei uns am Beginn, wenn ich so sagen darf, geht es auch darum, dass alle Verstorbenen, die nicht getauft sind und vor allem auch mögliche verstorbene Kinder, die bewusst oder unbewusst abgetrieben wurden in unserer Vergangenheit, in der Ahnenlinie, dass die jetzt da auch durch die Vollmacht des Priesters eben nachträglich getauft werden und dadurch in den Himmel kommen können. Weil viele sind noch unerlöst möglicherweise, also wenn man eben, keine Ahnung, die Spirale, die Pille genommen hat, dann gibt es so Frühabtreibungen, ja, wo ein Kind entstanden ist, das weiß man oft gar nicht, ja, kann auch bei den Vorfahren sein, und dann hat man einfach die Belastung, dass es einfach da unerlöste Kinder gibt. Ja. Ein Kind hat nie gesündigt, weil es noch gar nicht auf die Welt kommen konnte, aber es ist trotzdem wichtig, dass es eben in die Gnade Gottes ganz kommen darf, indem man es einmal jetzt auch erwähnt und sagt, du, bitte Jesus, nimm auch all diese Kinder nochmal ganz bewusst auf in die Gemeinschaft ein. Sind eh heilig und trotzdem braucht wieder Gott unsere Bitten. Ja? Jetzt können wir sagen, wir brauchen eh nichts beten, ja? Gott weiß eh alles, aber natürlich, er will eben gebeten sein. Ja? Das ist immer wieder das Doppelte.
Messe für die Sterne.
Genau, Messe für die Sterne.
Die Sterne.
Genau, Messe für die abgetriebenen ja. Kinder, bewusst oder unbewusst. Wenn ich es bewusst abgetrieben habe, ist es sowieso noch für die größere Schuld, aber wenn ich eben unbewusst sie eben durch die Verhütung abgegangen sind, ist das noch einmal auch noch das, was mich hindert, ja? Damit ich den Weg mit Gott weitergehen kann. Sünde hindert mich immer. Und am Anfang hindert es mich mehr und am Schluss, da geht schon vorher schon bergab mit den Ski, ja, geht schon schneller. Aber auch da kann ich einen Stern reißen. Ja? Da bergauf reiße ich nicht so sehr einen Stern, da ist noch ein bisschen mühsamer raufzugehen, ja, aber da bin ich eh noch kräftig. Nachher fahre ich schon, ja, und geht schon bergab. Aber da gibt es auch andere Gefahren, wenn wir dann das nächste Mal anschauen. Gut, danke für eure intensive Aufmerksamkeit.